Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die NATO versammelt sich in Chicago zum bislang größten Gipfel ihrer Geschichte. Die Staats- und Regierungschefs der 28 Mitgliedstaaten und Vertreter internationaler Organisationen beraten über die Zukunft des Bündnisses. Angesichts der Schuldenkrise muss auch bei Rüstungsprojekten gespart werden. Die NATO plant unter anderem einen Abwehrschirm, der vor Raketenangriffen schützen soll. Weiteres Thema ist der Rückzug aus Afghanistan.
Ein ganzes Kongresszentrum, weiträumig abgesperrt, Sicherheit für Regierungschefs, Spitzenpolitiker und Militärs aus 60 Ländern, Chicago im Ausnahmezustand. Für Aufregung sorgte der neue französische Präsident auch hier. Sein Festhalten an seinem Wahlkampfversprechen, alle französischen Kampftruppen noch in diesem Jahr abzuziehen, könnte zum gefährlichen Trend werden, fürchten viele.
Ein Abzugswettlauf der westlichen Demokratien aus innenpolitischen Gründen, das würde die Terrorismusbekämpfung nicht stärken, sondern schwächen.
Etwas angestrengt das Lächeln von Gipfelgastgeber Rasmussen beim Vier-Augen-Gespräch mit dem Franzosen. Suche nach Kompromissen wie einer stärkeren Beteiligung der Franzosen bei der Ausbildung afghanischer Truppen. Doch die Bundeskanzlerin beharrte darauf,
dass wir sehr fest zu dem Prinzip gemeinsam hinein, gemeinsam wieder raus stehen. Und insofern werden wir das hier sehr standhaft vertreten.
Die erste Arbeitssitzung heute hat NATO-Generalsekretär Rasmussen Sicherheit in den Zeiten der Sparsamkeit überschrieben. Denn das ist die Achillesferse der NATO. Wer bezahlt all die teuren neuen Systeme, die neuen NATO-Drohnen für Bodenaufklärung, die Raketenabwehr, die 10-jährige Patenschaft für Afghanistans Armee?
Immer nachdrücklicher fordern US-Militärs und Politiker einen größeren europäischen Beitrag, mehr europäisches Geld für die gemeinsame Sicherheit, weniger Trittbrettfahren. Ein kriegsmüdes Amerika will seine teure Rolle als Weltpolizist langsam zurückschrauben. Verständlich aber, in den Zeiten der Euro-Krise auch kein perfektes Timing.
Mehrere tausend Menschen haben am Rande des streng abgeschirmten Gipfels gegen die NATO demonstriert. Auf Schildern und Plakaten kritisierten sie, dass die Politik des Bündnisses zu Krieg und Armut führe. Es kam zu kleineren Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Die befürchteten Ausschreitungen blieben aber aus. Die Polizei berichtete von Verletzten und Festnahmen.
Mehr zum NATO-Treffen haben wir auf tagesschau.de zusammengestellt. Dazu gehört ein Hintergrund über die Zukunft der Allianz in der Finanzkrise. Einige der Staats- und Regierungschefs hatten sich am Wochenende bereits in anderer Runde getroffen. Beim G8-Gipfel der führenden Industrienationen. In Camp David, dem Landsitz von US-Präsident Obama, ging es vor allem um Wege aus der Schuldenkrise in Europa. Auf einen klaren Kurs legte sich der Gipfel jedoch nicht fest. In der Abschlusserklärung findet sich ein Bekenntnis zur Sparpolitik, ebenso wie die Forderung, Wachstumsimpulse zu setzen.
Keep your promise, haltet euer Versprechen, konnten die G8-Teilnehmer bei der Abreise lesen. Tatsächlich haben sie vieles ins Protokoll notiert, von Klimaschutz und Afrika-Hilfe bis zur Haltung gegenüber dem Iran. Mögliche Konflikte, etwa in der Eurozone zwischen Franzosen und Deutschen, wurden mit sowohl als auch Formeln gepolstert. Sparen oder Wachstumsförderung, jedem bleibt seine Sicht. Die Übereinstimmung wächst, bilanziert der Gastgeber, dass mehr für Wachstum und Arbeitsplätze getan werden muss, neben den Sparreformen. Griechenland wolle man in der Eurozone halten, ohne an Sparauflagen zu rütteln, hieß es. Zusätzliche Hilfen, etwa aus Strukturfonds, scheinen möglich.
Wir waren uns vollkommen einig, dass wir beides brauchen, Haushaltsdisziplin, Sanierung unserer Haushalte, und gleichzeitig alle Anstrengungen für Wachstum. Das bedingt einander geradezu.
Aber, so die Kanzlerin, klassische Konjunkturprogramme wie zu Beginn der Krise wolle keiner mehr. Es gehe nur um zukunftsfähige Investitionen.
Auch Präsident Obama hat seine Hauptziele erreicht. Erstens, die G8-Staaten zeigten sich einig, zumindest nach außen. Zweitens, die Kompromissformel erlaubt Konjunkturprogramme, solange man sie nicht so nennt. Und drittens vermittelt Obama den US-Wählern, dass die Euro-Krise Amerikas zögerlichen Aufschwung bedroht. Das hilft ihm innenpolitisch, falls die US-Wirtschaft bis zum Wahltag weiter schwächelt.
Während des G8-Gipfels wurden aber auch Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich über den Kurs in der Schuldenkrise deutlich, die weiter für Zündstoff sorgen dürften. So drängte der neue Präsident Hollande dazu, sogenannte Eurobonds einzuführen als Hilfe für Krisenländer. Die Bundesregierung sperrt sich bisher gegen solche gemeinsamen Anleihen der Euro-Länder, weil damit Schulden vergemeinschaftet würden. Dieser Streit könnte auch Thema beim EU-Sondergipfel am kommenden Mittwoch sein. In der Union bleibt die Entlassung Bundesumweltminister Röttgens ein Diskussionsthema. Für ihre Entscheidung erhielt Kanzlerin Merkel am Wochenende Rückendeckung von mehreren Ministern. Sie habe gar nicht anders handeln können, hieß es. Röttgens sei wegen der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen auch als Minister angeschlagen gewesen. Andere Unionspolitiker nahmen die Wahlniederlage zum Anlass, Kurs und Profil auf den Prüfstand zu stellen.
Der Rauswurf des Umweltministers hat nicht allen gefallen. Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen. Der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder verteidigt im Bericht aus Berlin das Vorgehen der Kanzlerin. Es gehe vor allem um den Erfolg bei der Energiewende und nicht allein um die Person Norbert Röttgen.
Ich will überhaupt die Arbeit nicht kritisieren, sondern nur sagen, nach dieser schlimmen Wahlniederlage in NRW hat die Bundeskanzlerin nachvollziehbar gemeint, dass die Energiewende eine neue Aufstellung bedarf.
Die Energiewende bewegt auch die CSU. Hier befürchtet man ein Abdriften nach links. Die Koalition befände sich derzeit auf dem Scheideweg.
Die Union muss den Anspruch haben, alle gesellschaftlichen Gruppen auch mehrheitlich an sich zu binden. Demzufolge muss sie auch den Anspruch haben, gesellschaftliche Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen. Das darf aber nicht dazu führen, dass man immer sich auf die Themen links von der Mitte orientiert, sondern man muss sich auch um alle anderen Themen kümmern.
Über einen unionsinternen Richtungsstreit freut man sich beim Koalitionspartner FDP. Hier glaubt man, in eine politische Lücke stoßen zu können.
Wir haben schon in Wahlkämpfen festgestellt, die Union wandert auch immer weiter nach links, was die inhaltlichen Fragen anbelangt. Da bleibt viel Platz für die Mitte. Das ist gut für die Partei der Mitte, also für die FDP.
Der Druck auf die Kanzlerin wird größer. Schon lange rumort es im konservativen Lager der Union. Am Dienstag wird sich die Kanzlerin erklären müssen vor ihrer eigenen Fraktion zum Umgang miteinander und zur Richtung der Partei.
In der Linkspartei schwelt der Führungsstreit weiter. Der ehemalige Parteichef Lafontaine strebt den Vorsitz wieder an, will sich aber keiner Kampfkandidatur stellen. Es gibt jedoch einen zweiten Bewerber, Fraktionsvize Bartsch vom Reformflügel der Partei. Er hält an seiner Kandidatur fest, die er schon früher als Lafontaine angekündigt hatte.
Die Gesten eines Parteichefs hat er nicht verlernt. Oskar Lafontaine, an seiner Seite Sarah Wagenknecht, heute bejubelt bei der Linkspartei in Berlin. Doch als Vorsitzender will er nur ohne Gegenkandidaten antreten, bekräftigt er erneut, verbunden mit heftiger Kritik an denen, die ihn nicht wollen.
Was aber in dieser Partei, wenn sie Erfolg haben will, aufhören muss, das ist, dass etwa 10 bis 15 Personen ununterbrochen seit vielen Jahren nur Personaldebatten führen und die Partei öffentlich beschädigen.
Gemeint ist auch er, Dietmar Bartsch, Realpolitiker und Favorit der ostdeutschen Landesverbände für den Parteivorsitz. Er warb heute in Stuttgart um Zustimmung.
Wir haben die Situation, dass wir gewaltige Wahlniederlagen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen hatten. Wir müssen zunächst mal die alte linke Tugend berücksichtigen. Sagen, was ist, warum haben wir verloren. Das ist nicht Fukushima, das sind nicht die Piraten. Es gibt Gründe, die auch bei uns liegen.
Bartsch könnte sich ausgerechnet sie als Vize-Parteichefin vorstellen. Sarah Wagenknecht, Lafontaines Lebensgefährtin und sozialistische Ikone. Im Bericht aus Berlin winkt sie ab.
Wenn das die ideale Lösung wäre, dann wäre die leicht gefunden. Ich glaube aber nicht, dass das sozusagen das Dreamteam wäre, was die Linke jetzt aus dieser sehr, sehr schwierigen Situation, in der wir sind, herausführt.
Bartsch solle einlenken, soll heißen, seine Kandidatur zurückziehen.
Zur Stunde diskutieren hier in Berlin Oskar Lafontaine, Dietmar Bartsch und der scheidende Parteichef Klaus Ernst über den Parteivorsitz. Im Machtpoker geht es um eine Richtungsentscheidung, heißt es aus der Partei. Mit Bartsch koalitionsfähig werden oder mit Lafontaine in der Opposition bleiben.
In Serbien hat die Bevölkerung in einer Stichwahl über ihren künftigen Präsidenten abgestimmt. Dabei traten der pro-westliche Amtsinhaber Tadic und der eher nationalistische Oppositionsführer Nikolic gegeneinander an. Beide befürworten einen EU-Beitritt des Landes. Die Wahlbeteiligung fiel deutlich geringer aus als beim letzten Urnengang. Sie lag am Nachmittag bei knapp 24%. Erste Ergebnisse werden am späteren Abend erwartet.
Der chinesische Bürgerrechtler Cheng Guangshang ist mit seiner Frau und Kindern in New York eingetroffen. Nach knapp einmonatigem diplomatischen Tauziehen zwischen den USA und China durfte er gestern aus China ausreisen. Der blinde Aktivist erklärte, er werde weiter für die Menschenrechte kämpfen. In New York will er Jura studieren.
Bei einem schweren Erdbeben sind in Norditalien mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Viele wurden verletzt. Das Beben ereignete sich am frühen Morgen im Norden des Landes. Das Epizentrum lag in der Region Emilia-Romagna, knapp 40 Kilometer nördlich von Bologna. Es hatte eine Stärke von etwa 6,0. Im Laufe des Tages kam es zu mehreren Nachbeben.
Das Rathaus von Sant'Agostino heute Nachmittag gegen 3 Uhr. Die Außenmauer hält bei einem der über 50 Nachbeben nicht mehr stand. Seit in der vergangenen Nacht die ersten Erdstöße, die Emilia erschütterten, kommt die Erde nicht zur Ruhe. Es war in der Nacht um 4 Uhr und 5 Minuten, als die Erde 20 Sekunden lang bebte und die Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Ich hatte nicht die Kraft zu reagieren. Es war die reine Panik. Ich hatte Sterbensangst, das Bett rüttelte hin und her. Ich hörte einen Riesenschlag, mein Mann schrie, raus auf die Straße. Vor allem historische Gebäude stürzten zusammen, hier der Glockenturm von Finale Emilia. Die Schäden an den Gebäuden sollen sich auf über 300 Millionen Euro belaufen. Aber wegen der vielen Nachbeben stürzen immer noch Bauteile ein oder werden schwer beschädigt. Polizei, Feuerwehr und Retter suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Es grenzt an ein Wunder, dass trotz der gewaltigen Erdstöße nicht mehr Opfer zu beklagen sind. Der Sandboden der Emilia und die bessere Bautechnik der Häuser haben Schlimmeres verhindert.
Fans und Spieler von Bayern München waren heute damit beschäftigt, die Niederlage im Champions League-Finale zu verarbeiten. Der deutsche Rekordmeister hatte die Partie gegen den FC Chelsea zwar dominiert, konnte aber weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung die Begegnung für sich entscheiden. Am Ende stand es 3:4 im Elfmeterschießen.
Zehntausende Fußballfans haben in London den Champions-League-Sieg des FC Chelsea gefeiert. Die Mannschaft um den Torschützen Didier Drogba fuhr mit einem offenen Doppeldeckerbus durch den Westen der Stadt. Für Chelsea ist es der erste Champions-League-Sieg in der Vereinsgeschichte.
Nisse Lüneburg gewinnt mit Kalle Kuhl das deutsche Springderby in Hamburg-Kleinflottbeck. In dem 1920 zum ersten Mal ausgetragenen Springsport-Klassiker bleiben im Normalparcours nur 2 Paare strafpunktfrei. Der 23-jährige Nisse Lüneburg aus Wedel setzt sich dann im erforderlich gewordenen Stechen gegenüber dem Fehmaraner Torben Kölbrand durch, der wie im vergangenen Jahr auf C. Trenton Zweiter wird. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 35.000 Euro.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 21. Mai.
Aus Süden fließt weiterhin Warmluft nach Deutschland. In der Nordosthälfte ist sie recht trocken, in der Südwesthälfte deutlich feuchter. Dort ist das Gewitterrisiko mit Unwetterpotenzial auch am größten. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der ersten Nachthälfte bringen die Schauer und Gewitter in den westlichen Landesteilen stellenweise Starkregen, sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken. Morgen nordöstlich der Elbe überwiegend freundlich, im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken mit Schauern, vor allem am Nachmittag. Auch Gewitter sind wieder dabei, die örtlich unwetterartig sein können. Am Abend muss im Südwesten mit ergiebigen Regenfällen gerechnet werden. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Schauer- und Gewitternähe starke bis stürmische Böen. Im Allgäu heute Nacht 8, an der Spree bis 16 Grad. Dort morgen nahe 30, an der Küste bei Seewind um 20 Grad. Auch die folgenden Tage beginnen vielerorts freundlich, vor allem im Norden und Osten. Nachmittags und abends entwickeln sich dann wieder stellenweise Schauer und Gewitter, die lokal auch wieder unwetterartig sein können.
Wir sind um 22.45 Uhr wieder für Sie da mit Karin Mioska und den Tagesthemen. Wir zeigen Ihnen, wie der Röttgen-Rausschmiss die Koalition belastet und wie München nach dem verlorenen Finale leidet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.